So, wir sind im Fahrplan bei dem letzten Vortrag. Das ist eigentlich auch ein bisschen traurig, aber ich bin eigentlich auch ganz froh. Das ist für Prediger eine sogenannte Rosskur hier auf den Bibeltagen. Wir machen jetzt noch die Fragen 41 bis 60, damit ihr geistig etwas munter werdet wieder. Frage 41. Mit welchem Psalm beginnt das fünfte Psalmbuch? A. 90, B. 105, C. 107. Frage 42. Er wurde Mann Gottes genannt. Wer? A. Mose, B. Abraham, C. David. Frage 43. Martin Luther weigerte sich, ihm die Hand zu geben. War es A. Melanchthon, B. Zwingli oder C. Karlstadt? Oh, ihr denkt bei Karlstadt nur ans Shoppen, aber das war ein Mitarbeiter von Luther, Freunde. Frage 43. Martin Luther, da bin ich überhaupt noch nicht auf die Idee gekommen. Martin Luther weigerte sich, ihm die Hand zu geben. A. Melanchthon, B. Zwingli, C. Karlstadt. Der heißt übrigens Karlstadt. Hier kommt Gott nicht vor. A. Buch Hiob, B. Buch Esther, C. Der Prediger. Hier kommt Gott nicht vor. A. Buch Hiob, B. Buch Esther, C. Buch Prediger. Das war die Frage 44. Jetzt kommt eine schöne Frage. Frage 45. In welchem Bibelbuch kommt die Bäckerstraße vor? A. Jeremia, B. 2. Chroniker oder C. Apostelgeschichte. In welchem Bibelbuch kommt die Bäckerstraße vor? Also sie kommt wirklich vor. A. Jeremia, B. 2. Chroniker, C. Apostelgeschichte. Frage 46. Welche Tätigkeit übte Amos neben seinem Hauptberuf Hirte aus? A. Bestatter, B. Straßenfeger oder C. Erntehelfer? Welche Tätigkeit übte Amos neben seinem Hauptberuf Hirte aus? A. Bestatter, B. Straßenfeger oder C. Erntehelfer. Frage 47. Wie oft erlebte Paulus einen Schiffbruch? A. Dreimal, B. Viermal, C. Sechsmal. Wie oft erlebte Paulus einen Schiffbruch? A. Dreimal, B. Viermal, C. Sechsmal. Frage 48. Wer war Drusilla? A. eine Griechin, B. eine Ägypterin oder C. eine Jüdin. Wer war Drusilla? Das ist eine Frau, wenn ich euch etwas helfen darf, aus der Apostelgeschichte. War es A. eine Griechin, B. eine Ägypterin oder C. eine Jüdin? Frage 49. Woran war die Schwiegermutter von Petrus erkrankt? A. Aussatz, B. Fieber. Oder C, sie war gekrümmt. Woran war die Schwiegermutter von Petrus erkrankt? A, am Aussatz, B, am Fieber, C, sie war gekrümmt. Frage 50. Herr, ich habe deinen Namen angerufen aus der tiefsten Grube. Wo steht's? A, Psalmen, B, Jeremia, C, Klagelieder. Machen wir die Lösung der ersten 10 Fragen. Mit welchem Psalm beginnt das fünfte Psalmbuch? C, Psalm 107. Er wurde Mann Gottes genannt. Wer? A. David. Nein. Mose. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. Frage 43. Martin Luther weigerte sich, ihm die Hand zu geben. Es war? Mensch, ihr habt ja richtig aufgepasst. B. Hier kommt Gott nicht vor. Hiob, Esther, Prediger. Natürlich, Esther. B. In welchem Buch kommt die Bäckerstraße vor? A. Jeremia. Muss ich zu meiner Schande gestehen, habe ich neulich erst mal mit Verstand gelesen und habe ich gleich meiner Frau gesagt, da machen wir gleich eine Frage draus. Welche Tätigkeit übte Amos neben seinem Hauptberuf Hirte aus? Bestatter, Straßenfeger, Erntehelfer. C. Erntehelfer. Er las die Maulbeerfeigen auf. Wie oft erlebte Paulus einen Schiffbruch? Nach eigenen Berichten jedenfalls dreimal. Wer war Drusilla? Eine Griechin, eine Ägypterin, eine Jüdin? Eine Jüdin, richtig. C. Woran war die Schwiegermutter von Petrus erkrankt? B. Am Fieber. Herr, ich habe deinen Namen angerufen aus der tiefsten Grube. Falsch. Klagelieder. Wir kommen zu Frage 51. Also bei Prüfung ist eigentlich immer ruhig, ne? Also Kindergeschrei geht. Ich sage immer, wenn ich in Gemeinden komme, wo Kinder so ein Geplärr machen, mir ist immer noch lieber das Geschrei der Kinder als das Quietschen der Hörgeräte. Wobei ich auch alte Geschwister lieb habe. Für wen schrieb Lukas seine Bücher auf? A. Theodor, B. Theophilus oder C. Theologos? Für wen schrieb Lukas seine Bücher auf? A. Theodor, B. Theophilus oder C. Theologos? Was ist der Lohn, Frage 52, des Unglaubens von Zacharias? A. Er ist taub, B. Er ist blind, C. Er ist stumm. Frage 53. Wer redet in seinen Briefen des Öfteren von völliger Freude? A. Petrus, B. Johannes, C. Paulus. Na, nicht vorsagen. Frage 54. Wie redet Paulus Timotheus in seinem zweiten Brief an? A. Mein geliebtes Kind, B. Mein echtes Kind oder C. Mein treues Kind? Frage 55. Er ging hin, ohne vermisst zu werden. Wer? A. Jotham, B. Joram, C. Josaphat. Das finde ich übrigens das Schlimmste, was man auf einen Grabstein schreiben kann. Er ging hin, ohne vermisst zu werden. A. Jotham, B. Joram, C. Josaphat. Jetzt eine etwas komplizierte Frage, aber eigentlich ziemlich einfach. Frage 56. Wer wird wodurch charakterisiert? Es geht jeweils um Abraham, Isaak und Jakob. Ich nenne jetzt die drei Lösungen. Abraham durch Denkmäler, Isaak durch Brunnen oder Jakob durch Altäre. Das ist A. B ist Abraham durch Brunnen, Isaak durch Denkmäler und Jakob durch Altäre. Das ist B. Und C ist Abraham durch Altäre, Isaak durch Brunnen und Jakob durch Denkmäler. Das habt ihr bestimmt schon mal gelernt in der Sonntagsschule, dass jeder dieser Patriarchen durch eine gewisse Sache charakterisiert wird. Ja? Nochmal, A, Abraham Denkmäler, Isaak Brunnen, Jakob Altäre, B, Abraham Brunnen, Isaak Denkmäler, Jakob Altäre oder C, Abraham Altäre, Isaak Brunnen, Jakob Denkmäler. Frage 57. Schiffra und Pua, wer waren sie? A. Sie machten einen super Job als Hebammen. B. Sie legten Apollos das Wort Gottes genauer aus. Oder C. Sie nahmen Paulus in Lydda in ihr Haus auf. Schiffra und Pua, wer waren sie? A. Sie machten einen super Job als Hebammen. B. Sie legten Apollos das Wort Gottes genauer aus. Oder C. Sie nahmen Paulus in Lydda in ihr Haus auf. Jetzt eine Frage für alle Statiker. Wie hoch war der Baum, an dem Haman aufgehängt wurde? A. 10 Ellen, B. 24 Ellen oder C. 50 Ellen? Also ihr wisst ja, dass eine Elle ungefähr ein halber Meter war. Wie hoch war der Baum, an dem Haman aufgehängt wurde? A. 10 Ellen, B. 24 Ellen, C. 50 Ellen. Frage 59. Wie hieß der Hüter der Frauen in Esther 2? A. Haggai, B. Hegai oder C. Teresch? Das war ja ein besonderer Job. Wie hieß der Hüter der Frauen in Esther 2? A. Haggai, B. Hegai oder C. Teresch? Und die letzte Frage, wo ist das Gold? A. Im Land Kadesh, B, im Land Not oder C, im Land Havila? Wo ist das Gold? Also es gibt einen Bibelvers, da steht, wo das Gold ist, Punkt. Deswegen kann man auch die Frage einfach stellen, wo ist das Gold? A, im Land Kadesh, B, im Land Not oder C, im Land Havila? Die Lösungen, 51. Für wen schrieb Lukas seine Bücher auf? B, Theophilus. Was ist der Lohn des Unglaubens von Zacharias? C, er ist stumm, für einen Mann nicht so schlimm. 53, wer redet in seinen Briefen des Öfteren von völliger Freude? B, Johannes, genau. Wie oft? 5-mal. Wie redet Paulus Timotheus in seinem zweiten Brief an? Ah, mein geliebtes Kind. Er ging hin, ohne vermisst zu werden. B, Joram. Wer wird wodurch charakterisiert? C, Abraham durch Altäre, Isaak durch Brunnen, Jakob hat ständig Denkmäler gebaut. Schifra und Pua, wer waren sie? Natürlich. Was bedeuten die Namen? Eine Frau ist dann schön, wenn sie Kinder kriegt, ja? Hebammen, Schifra und Pua heißt Schönheit und Lieblichkeit. Nein, es ist Quatsch gewesen. Ich weiß, dass es auch Frauen gibt, die keine Kinder bekommen, aber es gibt viele Frauen, die geistliche Kinder bekommen. Und ich finde das ganz bemerkenswert, dass Gott in seinem Wort diesen beiden Frauen ein unglaubliches Denkmal setzt, indem er ihre Namen aufschreibt, im Zusammenhang damit, dass sie Kinder lieben. Da kommen wir gleich noch drauf. Wie hoch war der Baum? A? A ist schon ziemlich hoch, ja, da ist er wahrscheinlich an Höhenangst gestorben, aber... Die richtige Antwort ist C, Freunde. Der Baum war 50 Ellen, das heißt, der Junge baumelte in 25 Meter Höhe. Das war also wirklich für jeden zu sehen. Wie hieß der Hüter der Frauen? B, Hegai. Und wo ist das Gold? Havila. 1. Mose 2 steht das schon. So, C. Jetzt geht's nicht um die Wurst, sondern um Jeremia. Ich fange mal gnädigerweise bei 50 Richtigen an. Bitte deutlich melden, ja? Keiner. 49? 8? 49? Kirjan, du kennst ja die Fragen schon. Das freut mich. Vierteljahr bei uns gewohnt, deswegen. Und hatte freien Zugang in mein Arbeitszimmer. Ich möchte gerne mit euch einen Text lesen zum Schluss und ich hoffe, wir können uns noch ein bisschen konzentrieren, denn oft bleiben die letzten Worte ja doch hängen und ich gebe mir auch Mühe, mich zu konzentrieren. Ich habe überlegt, das Thema Glaube, wie können wir das abschließen? Und ich möchte gerne versuchen, anhand einiger Verse aus Hebräer 11 etwas Praktisches zu sagen über Glaube. Wenn ihr jetzt nach Hause geht, jeder in seinen Lebensumständen, wie kann ich jetzt meinen Glauben leben? Ganz konkret. Und wir wollen gemeinsam lesen aus Hebräer 11, Vers 23 bis 28. Durch Glauben wurde Mose, als er geboren wurde, 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und wählte lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens. Denn er schaute auf die Belohnung. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, Denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Besprengung des Blutes, damit der Zerstörer der Erstgeburt sie nicht antastete. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer, wie durch trockenes Land, das die Ägypter versuchten und verschlungen wurden. Wir haben jetzt 5 Abschnitte gelesen, die damit beginnen, dass Gottes Wort sagt, sie haben Dinge durch Glauben getan. Und ich habe diese Abschnitte irgendwie entdeckt und habe gemerkt, jedes dieser 5 Dinge lehrt uns wichtige Lektionen für unser ganz praktisches Leben. Und ich möchte euch einfach ein bisschen auf die Spur bringen, euch motivieren, dann auch weiter zu lesen und zu studieren. Abgesehen von Abraham nimmt Mose den weitesten Raum ein, in Hebräer 11. Und es ist ein Beweis dafür, dass auch sein Leben wirklich durch Glauben gekennzeichnet war. Und das bestätigt genau das, was ich vorher gesagt habe, dass wir durch Glauben gerettet werden, aber dass wir auch durch Glauben leben können, dass wir unsere Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben, dass wir sie im Glauben treffen müssen und treffen dürfen. Es hat ja nicht so viel mit Druck zu tun, Christ zu sein, sondern für mich ist Christsein oft ein Privileg. Ich habe ja Hilfsmittel an der Hand, die ein Ungläubiger nicht kennt und nicht hat. Und deswegen bin ich von Gott privilegiert, glauben zu dürfen und im Glauben zu leben. Das Erste, was wir lesen von Mose, betrifft seine Eltern. Und damit komme ich zu einem Thema, was ich ganz kurz mal anreißen möchte. Mose hat gläubige Eltern gehabt. Und dass Mose später in seinem Leben durch Glauben gelebt hat, hat er zum großen Teil der Tatsache zu verdanken, dass er ein sehr gutes Vorbild hatte. Und seine Eltern hatten einen gewaltigen Glauben, weil sie gemerkt haben, der kleine Mose ist geboren. Und jetzt steht hier in Hebräer 11, Vers 23, sie haben gesehen, dass das Kind schön war. Und das bedeutet nicht, dass das irgendwie niedlich war. Also Kinder sind prinzipiell immer niedlich. Vor allen Dingen meine Enkelin, die gerade hier ist. Das ist damit nicht gemeint, sondern sie haben gesehen, dieses Kind ist schön für Gott. Und ich glaube, dass das alle Eltern empfinden, wenn ein Kind geboren wird, dass man irgendwie einen großen Schatz übergeben bekommt von Gott. Wir machen ja keine Kinder und wir setzen auch keine Kinder in die Welt, sondern wir bekommen Kinder geschenkt. Wir haben 6 Kinder geschenkt bekommen. Und als wir das erste Kind bekamen, war das für mich ein sehr feierlicher Moment. Dann haben wir zu Hause so einen Stubenwagen da, nicht restauriert, aber so geschmückt und so einen Haufen Girlanden drum und dran. Und meine Frau war noch 6 Tage in der Klinik und ich war dann als werdender Vater, nee, ich war ja schon Vater, aber ich saß jedenfalls zu Hause, immer habe da neben dem leeren Wagen geschlafen und habe die ganze Zeit gedacht, wenn der Bursche jetzt in 6 Tagen nach Hause kommt, was mache ich denn jetzt mit dem? Und dann habe ich ihm einen Brief geschrieben und habe den Brief in den Wagen reingelegt und habe ihm einfach gesagt, was er zu erwarten hat. Was ich ihm mitgeben kann, ist die Sünde. Das ist das, was er von mir erbt und das tut mir leid. Eigentlich muss ich mich gleich als Vater dafür entschuldigen. Wer da in dem Körbchen liegt, ist ein Sünder. Das kriegt er von mir mit. Und dann kann ich nur dafür beten, dass Gott ein Werk an ihm tut, dass er irgendwann an den Herrn Jesus glaubt. Und Mose ist in einer Familie aufgewachsen, wo es Amram und Jochebed gab. Und diese beiden Eltern haben gesehen, dass Kinder wertvoll für Gott sind. Und sie haben auch verstanden, dass sie nur ein Teil in einer Kette sind. Und jetzt merkt ihr, dass ich ein bisschen älter geworden bin. Wenn wir älter werden, dann merken wir, wir sind nicht der Nabel der Welt. Wir sind noch nicht mal die Mitte der Zeitskala. Das ist ein anderer. Sondern ich habe Vorfahren und ich habe Nachfahren. Von meinen Vorfahren habe ich Dinge empfangen und ich bin jetzt dazu da, damit ich die Dinge, die ich gelernt habe, auch in meinem Leben, damit ich die weitergebe an die nächsten Generationen. Das können Kinder und Enkel sein. Und deswegen sind wir ein Kettenglied in einer Generationskette. Und wenn du dich diesem Dienst verweigerst, geht die Kette kaputt. Und wir dürfen nicht immer nur denken, wir sind der Nabel der Welt und wir sind wichtig. Nach dem Motto, wer pflegt mich denn, wenn ich alt geworden bin? Mensch, das kannst du doch anderen überlassen. Du musst dich fragen, wenn du älter wirst, wie kann ich denn Dinge weitergeben an die nächste Generation? Was bedeuten dir denn deine Kinder? Was bedeuten dir deine Enkel? Für Amram und Jochebed war das eine existenzielle Sache. Und sie haben gesagt, da ist der Mose. Und der ist schön für Gott. Und jetzt werden wir etwas Spektakuläres unternehmen, damit wir diesen Jungen retten. Und warum haben sie das gemacht? Weil sie geglaubt haben. Und unsere Situation heute in Deutschland unterscheidet sich von der Situation von Amram und Jochebed überhaupt nicht. Unsere Kinder werden in eine total verrückte und böse Welt geboren. Ich möchte euch gerne mal einen Vers erinnern. Aus 1. Johannes 5, da steht so ganz lapidar in Vers 19, wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Daran hat sich Jahrhunderte hindurch nichts geändert. Die Welt als Prinzip, als System ist ein System, was von dem Teufel regiert wird. Und in dieser Hinsicht liegt die Welt in dem Bösen. Jetzt ist das so, so war es auch damals bei Israel, dass es ja ganz interessant war, als in der 9. Plage die Dunkelheit über Ägypten kam. Wie sah das von der Luftaufnahme her aus, Jens? Dunkel. Naja, nicht ganz, oder? In Großen war es hell. Ja, genauer gesagt, es steht in der Bibel, dass die Häuser der Israeliten hatten Licht. Es waren überall so Lichtpunkte, jedenfalls in der Gegend, wo die Israeliten gewohnt haben. Und jetzt meine, fast schon meine Lieblingsfrage, warum hatten denn die Häuser der Israeliten Licht? Was hat diese Häuser ganz praktisch unterschieden von den Häusern der Ägypter? Was hatten die Israeliten, was die Ägypter nicht hatten? Lorian. Das geht nicht, mit den Schultern zu zucken. Doch, du weißt es. Du musst nur ein bisschen überlegen. Sie hatten etwas im Haus, was die Ägypter nicht hatten. Denn die 9. Plage kam einen Tag vor der 10. Plage. Und das war am 14. des Monats. Und was mussten sie am 10. des Monats in ihre Häuser tun? Aha. Sie hatten ein Lamm. Und was steht in Offenbarung 21? Die Lampe ist das Lamm. Warum hatten die Kinder Israel Licht in ihren Häusern? Weil sie ein Lamm hatten. Und Gott hat gesagt, wenn ihr das Lamm habt in euren Häusern, dann habt ihr Licht. Und wisst ihr, was eine christliche Familie von einer unchristlichen Familie heute in Deutschland unterscheidet? Der einzige Unterschied ist der, und das ist die Frage, ob wir das Lamm in unseren Häusern haben, ob wir Licht haben, ob wir aus Glauben leben. Und wenn du ein Kind bekommst, von mir aus kannst du es noch abnabeln, wenn du keine Zeit hast, aber dann fang gleich an zu beten. An sich kannst du schon beten, bevor es geboren wird. Und das, was Amram und Jochebed gemacht haben, war eine Mini-Arche zu bauen. Ja? Im Hebräischen heißt das Wort Arche. Sie haben eine Arche gebaut. Sie haben alles getan, was sie tun konnten. Und es gab vieles, was sie nicht tun konnten. Aber das, was sie tun konnten, das haben sie getan. Und sie haben diesem Mose einen Schutzraum bereitet, in den sie ihn gelegt haben. Und dann haben sie ihm in den Nil getan. Und ich finde das Verhalten dieser Eltern hervorragend. Und ich sage noch einmal, sie haben es aus Glauben getan. Und ich möchte euch sehr ermutigen als junge Familien, verweigert euch nicht Kindern, freut euch auf die Kinder, wenn Gott sie schenkt. Es sind seine Gaben, es sind wertvolle Geschöpfe. Und macht sofort euch an die Arbeit und baut einen Schutzraum für die Kinder. Damit meine ich nicht so einen Schutzraum, dass man sie bis zum 35. Lebensjahr nicht mit zum Dönerstand nimmt oder so, ja. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ja. Wir brauchen irgendwo etwas, wo wir sagen, davor wollen wir unsere Kinder eine ganze Zeit lang schützen. Und ich habe schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass bevor ein Kind in die Schule geht, sollte es zu Hause umsorgt werden. Und wenn ihr das macht als Mütter, wird Gott euch seinen Lohn geben. Darauf basiert dieses Buch, was angeboten wird. Und der Vers steht in 2. Mose 2, Vers 9. Da sagt der Pharao zu der Mutter, nimm dieses Kind und säuge es mir und ich werde dir deinen Lohn geben. Ich kann mich nicht entsinnen, dass die Bibel eine konkrete Gehaltszusage für Männer enthält, für Frauen wohl. Gott sagt, wenn du das machst, dann werde ich dich direkt entlohnen. Und Gott hat sehr anwenderfreundliche Lohnsteuerklassen. Da kannst du dich drauf verlassen. Das ist das, was mir einfällt, wenn ich über Vers 23 nachdenke. Mose ist auch ein Glied in einer Kette. Das Glückliche war in seinem Fall, dass das Kettenglied, was vor ihm war, das waren gottesfürchtige Leute. Und sie haben aus Glauben gehandelt. Und sie hatten so einen Mut, auch diesen Mose zu bewahren. Und sie haben gesehen, dass er schön war. Ich finde, dass wir wieder eine, wir müssen einfach entdecken, dass Kinder wichtig sind und dass Kinder einen unglaublichen Wert haben. Und wir sollten auch in den Gemeinden wirklich sehr kinderfreundlich sein. Es ist ganz entscheidend und das Kind merkt total, wie du ihm begegnest, wie du mit ihm umgehst, ob du es für voll nimmst, ob du mal auch mal auf die Knie gehst, damit du mit dem Kind auch auf Augenhöhe reden kannst. Und wir haben so viel Kinderarbeit gemacht und es waren sehr, sehr glückliche Momente, wenn du mit Kindern zu tun hast und merkst, wie sie ganz einfältig glauben, zum Beispiel. Und wenn man das Neue Testament liest und auch die Evangelien, da sieht man, wie der Herr Jesus zum Beispiel zu Kindern eine ganz besondere Beziehung hatte. Und das ist wichtig, dass wir das lernen. Wir sind so eine kinderfeindliche Gesellschaft auch. Und deswegen ist das auch so eine kleine Sache, die man lernen kann. Von der ersten Sache wollen wir lernen, der Glaube der Eltern hat gewaltige Folgen für die Kinder. Durch Glauben wurde Mose, als er geboren wurde, 3 Monate von seinen Eltern verborgen, weil sie sahen, dass das Kind schön war. Und sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Das ist mit großer Mühe verbunden, dass man anfängt, Menschenfurcht zu ignorieren. Wir haben schon am meisten Angst vor öffentlicher Missachtung oder Nichtanerkennung. Hier ging es um das Gebot des Königs, sie haben es nicht gefürchtet. Der zweite Punkt, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen. Das ist normal, also unsere Kinder werden groß und sie treffen eigene Entscheidungen. Gott hat keine Enkel, Gott hat nur Kinder und das ist für uns auch oft schwer zu verstehen, dass wir auch mal uns zurücknehmen und müssen einfach sehen, dass unsere Kinder auch im Glauben eigene Entscheidungen treffen müssen. Sie müssen ihre Entscheidung treffen. Und Mose trifft jetzt eine ganz beeindruckende Entscheidung und er trifft sie wieder durch Glauben. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen und wählte lieber mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben. Denn er schaute auf die Belohnung. Mose muss eine Entscheidung treffen. Das war eine Grundsatzentscheidung. Wem möchte er dienen? Grundsätzlich will er die Vorzüge des Hofes des Pharao genießen oder will er mit dem Volk Gottes Ungemach leiden? Und eigentlich sagt uns der gesunde Menschenverstand, das macht doch keiner, wenn ich am Hof des Pharaos sein kann oder ich muss mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden. Nein, sagt Mose, das ist zu kurz gefasst. Ich wähle, menschlich gesehen, mit meinem Verstand, eigentlich eine unverständige Wahl. Ich wähle jetzt, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden. Warum? Denn er schaute, indem er den Reichtum des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Das heißt, wenn wir glauben, haben wir einen Blick, der doch viel weiter geht. Und es war nicht so, dass Gott nicht belohnt, überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, was die Bibel an der Stelle mit Belohnung genau meint. Aber Mose hat gesagt, wenn ich glaube, wenn ich mit meinen Glaubensaugen die Situation überschaue, dann wähle ich doch lieber, mit dem Volk Gottes Ungemach zu leiden, als die zeitliche Ergötzung der Sünde zu haben, weil die Schmach des Christus größerer Reichtum ist als die Schätze Ägyptens. Er hatte einen völlig anderen Wertmaßstab. Und damit haben wir vielleicht das größte Problem, weil wir so sehr die Luft unserer Zeit atmen und das, was uns vorgegeben wird als ethische und moralische Wertmaßstäbe, dass wir vergessen, dass die Dinge des Christus einen unendlich größeren Wert haben als die Schätze Ägyptens. Weil das Problem ist, die Schätze Ägyptens landen irgendwann auf dem Boden des Roten Meeres, sie sind irgendwann weg und Gott trifft sein Urteil darüber. Das heißt, es ist Unsinn, auf Dinge zu setzen, die mit Risiken behaftet sind. Sondern Mose schaute auf die Belohnung. Und er hat auch verzichtet auf die zeitliche Ergötzung der Sünde. Das ist ja nicht so, dass Sünde keinen Spaß macht. Das macht sehr viel Spaß. Es bereitet auch Genuss. Aber Mose sagt, du musst immer über das Zeitfenster nachdenken. Es gibt eine zeitliche Ergötzung der Sünde und es gibt Dinge, die darüber hinausgehen. Und das ist die Belohnung und die ist mir mehr wert. Und ich glaube, dass das eine schwere Wahl war für ihn, eines Tages zu sagen, ich kündige meinen Dienst auf. Er musste ja gar nicht kündigen, er musste sogar fliehen. Das hat Gott ihm noch abgenommen, die Amtshandlung. Und dann hat er eine totale Degradierung erfahren. Vom Hof des Pharao 40 Jahre in die Wüste. 40 Jahre. Das ist doch unglaublich. Man hätte doch sagen können, Gott, also wenn du den mit mal ein halbes Jahr in die Wüste schickst, das muss doch reichen. Da muss er doch alles gelernt haben, was er lernen muss. Er ist 40 Jahre in der Wüste. Und dann kommt Gott zu ihm und sagt, Mose, du sollst der Führer des Volkes sein. Und die Tatsache, dass Mose dann etwas erlebt, in 2. Mose 33, vielleicht ist das schon ein Stück Belohnung. Er bekommt dann einen Arbeitgeber. Und da steht in 2. Mose 33, Vers 11, und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Und er kehrt zum Lager zurück. Was war das für eine Belohnung? Mose darf jetzt 40 Jahre mit Gott zusammengehen. Er darf Gott kennenlernen. Er darf Gott Antwort geben. Er darf nochmal durch seine Schule gehen. Gerade in dem Moment, wo er von Gott die Chance bekommt, das Volk, also stattdessen anstelle des Volkes angenommen zu werden, dann sagt Mose, auf keinen Fall Gott, was sollen denn die anderen denken? Die denken, du hast es nicht geschafft, das Volk dahin zu bringen. Was hat Mose dafür eine feine Antwort gegeben? Also Gott und Mose sind wirklich während der Wüstenreise ein wunderbares Team. Mose hat gewählt. Und das ist vielleicht das Erste, was wir machen müssen. Wir müssen einfach mal grundsätzlich wählen. Wem wollen wir dienen? Welche Ziele verfolgen wir? Dem Volk Gottes zu dienen bedeutet Ungemach. Du wirst mit vielen Problemen konfrontiert. Es ist mit viel Arbeit verbunden. Menschlich gesehen sieht das schon mal undankbar aus. Aber ich muss euch mal ganz praktisch sagen, es macht auch eine unbändige Freude. Ich kann mir fast nichts Schöneres vorstellen, als mit Christen zusammen zu sein und mit ihnen zusammen über die Bibel nachzudenken. Das ist doch ein Privileg, oder? Aber für Mose war es oft sehr mühselig. Und da können wir Gott nur danken, dass er uns in unserer Arbeit oft so viel Freude schenkt, auch mit dem Volk Gottes. Also Punkt 1 ist, dass wir verstehen, dass wir Glieder an einer Kette sind, dass wir an die nächste Generation denken und dass wir unseren Kindern ein gewaltiges Startkapital verschaffen können, wenn wir selbst im Glauben leben. Das Zweite ist, dass wenn wir groß geworden sind, dass dann eine Wahl getroffen werden muss. Und trifft die Wahl bitte nicht mit 56, da sind alle Messen gesungen, würde man hier wahrscheinlich sagen, dann ist so viel vorbei. Sondern ich sage noch einmal, ich glaube, dass in diesem Raum ein unglaubliches Potenzial sitzt an jungen Leuten. Und wenn ihr jetzt die Entscheidung trefft und sagt, jawohl, wir werden auf die Schätze Ägyptens verzichten und wir werden mit dem Volk Gottes Ungemach leiden. Wir waren diesmal in diesem Frühjahr in Leipzig, müsste an sich Lukas erzählen, wo ist er? Da ist meine Brille, sieht nur im Nahen gut. Darf ich das erzählen vom Bahnhof? Die gehen zum Bahnhof, zum Leipziger Hauptbahnhof und verteilen da irgendwelche Bücher. Und dann haben sie da so ein paar Leute, die haben dann Interesse gezeigt. Und da wollten sie sich nochmal irgendwo treffen. Und dann kommt irgendeiner und stellt sich vor einem Verteiler hin und spuckt ihm komplett ins Gesicht und sagt, lass meine Jünger in Ruhe. Und abends waren wir dann zusammen, haben den Abend so ein bisschen ausgewertet und ich habe manchmal gedacht, der das dann erlebt hat, der hat dann gesagt, das ist doch ein Privileg, dass ich das machen durfte, oder? Aber für den Moment ist das nicht so der Hit, ja? In Deutschland angespuckt zu werden dafür, dass man evangelistische Literatur verteilt, das kann schon mal Ungemach bedeuten. Aber was ich so genial fand in der Truppe, in der wir zusammenfahren, das hat also der Aktion überhaupt keinen Abbruch getan, sondern es war so ein Hauch von Apostelgeschichte 4, ja? Die Leute freuten sich für den Namen des Herrn einfach mal Schmach zu leiden. Und das wird nicht weniger werden, auf keinen Fall. Da werden noch einige Ladungen unterwegs sein. Und trotzdem schauen wir doch viel weiter, oder? Wir schauen einfach weiter. Und wir treffen eine Wahl. Und wir treffen die Wahl, weil wir nicht unvernünftig sind, sondern weil wir vernünftig sind, weil wir auf die Belohnung ausschauen. Punkt 2. Punkt 3. Durch Glauben verlässt er Ägypten. Durch Glauben verließ er Ägypten und fürchtete die Wut des Königs nicht, denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Merkt ihr was? Also oft kommt einfach alles zusammen. Und hier sind wir wieder bei unserem Brett. Standhaft. Der Mose steht wie eine deutsche Eiche. Das ist einfach eine Sahne, diesen Mann zu beobachten, wenn er vor dem Pharao steht. Und er redet mit dem Pharao, mit so einer Gewissheit, mit so einer Festigkeit. Pharao, wir kommen wieder. Und zum letzten Mal, wir kommen nicht wieder, wir werden uns nicht mehr sehen. Es ist alles gesagt. Mit welch einer Souveränität steht Mose vor Pharao? Dabei war er so ein kleiner Quietscher und der andere war der Pharao. Man hätte auch sagen können, Junge, wo nimmst du denn deine Standfestigkeit her? Aha. Und hier kommen wir zu einem schönen Titel eines Buches. Denn er hielt standhaft aus, als sähe er den Unsichtbaren. Und das ist Glaube. Glaube ist eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Und ich weiß, dass sie da sind. Und ich glaube an einen Herrn, den du hier nicht siehst, aber ich weiß, dass er da ist. Und deswegen stehe ich, als sähe er den Unsichtbaren. Und das ist doch irgendwie so ein schöner und ganz einfache Erklärung, dass wir immer die Realität vor Augen haben. Und die Realität ist mehr, als wir sehen. Die Realität ist, dass der Herr Jesus gesagt hat in Matthäus 28, Vers 20, ich bin bei euch bis zur Vollendung des Zeitalters. Da muss ich euch nochmal so einen Lieblingsvers oder einen schönen Vers. Wir haben ja noch richtig Zeit noch. Apostelgeschichte 23, Vers 11 ist für mich ein Phänomen, ist ein Rätsel. Ich gebe es euch mit. Wenn ihr eine Antwort habt, schreibt mir eine Mail. Da steht Folgendes. In der folgenden Nacht aber stand der Herr bei ihm und sprach, sei gutes Mutes, denn wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Wir sind uns einig, dass der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren ist, ja? Oder? Nein, du nickt wenigstens mal. Ja, er ist in den Himmel aufgefahren. Apostelgeschichte 23, Vers 11. Jetzt kommen wir hier zu einer Situation im Leben des Apostels Paulus, wo man sagen könnte, er war vielleicht nicht so auf der letzten Höhe. Es kommt Gott in einigen Kapiteln nicht vor und dann kommt er da in Probleme, die Volksmenge will ihn greifen und dann zieht er da einen aus der Trickkiste und sagt, ich bin ein Pharisäer, ein Sohn von Pharisäern, wegen der Hoffnung und Auferstehung der Toten werde ich gerichtet. Hat er nicht umsonst gesagt, weil da waren zwei Truppenteile, da waren wie so zwei Parteifraktionen. Und die einen haben nämlich die Auferstehung geleugnet. Und als er da diesen Brocken reinschmeißt in die Menge, dass er wegen der Auferstehung zu leiden hat, dann kriegen die sich erstmal gegenseitig in die Haare. Und dann kommt der Statthalter und schnappt sich den Paulus und sagt, pass mal auf, die sperre ich erstmal ins Gefängnis, sonst zerreißen die dich hier auch noch. Und nach dem ganzen Gewühl legen sich langsam die Staubwolken wieder und dann sitzt Paulus in der Ecke und dann sagt er sich vielleicht, was hast du denn jetzt hier gemacht, ja, die ganze Zeit? Ob das so der Hit war? Hat Gott ihm überhaupt mal irgendwas gesagt, dass er das so machen soll, dass er da hingehen soll? Keine Ahnung. Ich möchte mich auch mit der Bewertung zurückhalten, aber was jetzt passiert, das haut mich wirklich um. Und das ist für mich ein Beweis dafür, dass Gott so geduldig ist und dass Gott so zu seinen Dienern steht, auch wenn sie vielleicht mal nicht so einen Volltreffer gelandet haben. Denn was passiert? Also diesen Vers müsst ihr euch wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. In der folgenden Nacht aber steht der Herr bei ihm. Und jetzt ist natürlich meine Frage bei euch, stand er wirklich da oder war das nur ein Eindruck? War das so wie bei Mose, dass er gedacht hat, es wäre ja schön, wenn er da stünde, als sähe er den Unsichtbaren? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Also wenn ich die Bibel lese und ich bin gewohnt, die Bibel ernst zu nehmen, kann ich zu keinem anderen Schluss kommen, dass in dieser Nacht ein außergewöhnliches Wunder passiert ist. Also ich sage jetzt mal, der Herr stand wirklich im Gefängnis. Er ist wieder auf die Erde gekommen für diese Nacht, weil er fand das so wichtig, dass der Paulus nicht demotiviert wird, sondern motiviert wird. Und er hat keine andere Möglichkeit gesehen. Er hat nicht mal einen Engel geschickt, sondern er kommt selber in diese Gefängniszelle. Er erscheint Paulus und er sagt zu Paulus eines seiner Lieblingswörter, was er immer wieder gesagt hat in den Evangelien. Auf Griechisch Tarsei, sei gutes Mutes. So wie du von mir in Jerusalem gezeugt hast, so musst du auch in Rom zeugen. Und das kannst du auch machen. Und ich finde das grandios, dass Paulus in einer ganz kritischen Situation in seinem Dienst erlebt, der Herr steht bei mir und er macht mir Mut. Weißt du, du kannst durch einen Satz deinem Mitbruder oder deiner Mitschwester jeden Mut nehmen. So nach dem Motto, ist dir wieder was schiefgegangen, ja? Oder irgendwie eine richtig blöde Bemerkung und dann sind deine Mitgeschwister am Boden und haben keine Kraft mehr, irgendwas zu machen. Aber vielleicht hast du Mitgeschwister, die haben einen schweren Job im Moment, einen schweren Stand, die haben manches Problem und nicht alles gelingt. Und stell dir vor, du gehst abends dahin, schreibst eine Karte, Tarsei, sei gutes Mutes, legst sie vor die Eingangstür, legst einen Strauß Blumen daneben, gehst wieder nach Hause. Am nächsten Morgen gehen die raus, fliegen über die Blumen, wenn sie wieder aufstehen, lesen sie das Blatt Papier, dann geht es ihnen gut. Da ist jemand, der kommt einfach, finanzieller Aufwand, 3,95. Da kommt jemand, der legt mir einfach einen Zettel auf die Tür und er sagt, mach weiter, mach auf jeden Fall weiter. Wisst ihr, was das große Ziel des Teufels ist? Bei jedem von uns, er will, dass du aufhörst. Einfach nur aufhörst. Und wir leben ja in Wellenbewegungen, das habt ihr auch schon gemerkt. Ihr habt schon mal bessere Zeiten, ihr habt schon mal schlechtere Zeiten. Heute Abend, wenn ihr nach Hause fahrt, habt ihr wieder eine schlechte Zeit, da sind nämlich die Bibeltage zu Ende. Und immer wenn wir so mal unten sind, dann setzt der Teufel an und sagt, Klaus, hör doch auf. Das ist doch alles erlogen und erstunken. Und wenn die Leute dich wirklich kennen würden, würden die dir kein Wort glauben. Und alles Mögliche hört man schon mal nachts, was der Teufel einem so ins Ohr reinpustet. Hör doch einfach auf. Du musst auch mal an dich denken. Der nächste Burnout kommt bestimmt. Hör auf. Mach nicht weiter. Und die Botschaft vom Herrn ist, mach weiter. Und er sagt gar nicht zu Paulus, ja Paulus, ja, weißt du was, das war jetzt nicht so der Hit, mach mal ein bisschen besser oder so. Er sagt einfach nur, mach weiter. Ich bin extra gekommen. Ich komme extra ins Gefängnis. Ich fahre gleich wieder in den Himmel auf. Aber ich bin für jetzt gekommen und ich sage dir, mach weiter. Und vielleicht denkst du auch gerade, ich habe eine Sache angefangen, die läuft im Moment nicht so. Die Leute im Hauskreis, die melden sich wieder ab. Ich wäre missverstanden. Meine Geschwister sind mir auch nicht so die Hilfe, wie ich gedacht habe. Ich höre einfach auf. Nein, wenn du Gott fragen würdest, er würde immer sagen, mach weiter. Hör nicht auf. Und dazu sind wir auch einander gegeben, dass wir uns ermutigen und den anderen mal unter den Arm nehmen und sagen, komm, die nächsten Meter gehe ich mit, aber mach bitte weiter. Und das ist das, was wir hier lernen von Mose. Das erste ist, dass er gläubige Eltern hatte, die einen Sinn für die Schönheit von Kindern hatten. Das zweite ist, dass er, als er groß wird, selbst eine Entscheidung trifft. Das dritte ist, dass als er in Verantwortung gestellt wird, hat er die Fähigkeit, den Unsichtbaren zu sehen. Und das können wir doch von Mose lernen, wenn wir hier weggehen. Wir sehen den Unsichtbaren. Und er hielt standhaft fest, als sehe er den Unsichtbaren. Mose ist so ein gutes Vorbild für uns. Und für mich ist ein Mann wie Georg Müller wirklich ein adäquates Vorbild aus der jüngeren Vergangenheit, der einfach Dinge getan hat und hat gesagt, Gott existiert und ich werde kein Kinderheim gründen, weil mir so sehr an den Kindern liegt. Ich glaube, das hat er mal gesagt. Er hat diese Arbeit getan, um den Leuten zu beweisen, dass Gott existiert und dass Gott Dinge tun kann, wenn man sich ihm anvertraut. Und ich meine, er hat es exzellent bewiesen. Auch wenn sie manchmal mit dem Frühstücksgebet ein bisschen warten mussten, bis irgendeiner mit der Kutsche vorbeikommt und die Brote bringt. Aber der Mann hat doch agiert, als sähe er den Unsichtbaren. Das sind Vorbilder, von denen kann man profitieren. Das vierte, durch Glauben hat er das Passa gefeiert und die Besprengung des Blutes, damit der Zerstörer der Erstgeburt sie nicht antaste. Das ist jetzt ein bisschen verwunderlich, oder? Muss man denn, um das Passa zu feiern, Glauben haben? Ja. Ich möchte das gerne mal anwenden auf unser ganzes geistliches Leben. Da geht es nicht mehr um den Pharao, um den Auszug, um irgendwelche Kämpfe, sondern es geht darum, Gott zu dienen. Und Gottesdienst können wir auch nur im Glauben tun. Im Glauben nehmen wir unsere geistlichen Segnungen in Besitz. Im Glauben lernen wir unsere christliche Wahrheit kennen. Im Glauben vollziehen wir unseren geistlichen Dienst. Alles, was wir im geistlichen Bereich tun, können wir nur aus Glauben machen. Wir leben im Glauben und wir atmen Glaubensluft. Es geht nicht anders. Ich kann mit meiner Kraft wirklich Dinge nicht tun. Und wenn man dann doch irgendwas macht, dann macht man das, indem man zu Gott betet und sagt, Gott, jetzt fahre ich dahin und du weißt ganz genau, dass ich es nicht kann. Und wenn du mir nicht hilfst, geht das komplett daneben. Ich muss glauben, dass Gott Gnade schenkt und mich da durchträgt, weil ich es wirklich nicht kann. Durch Glauben feiert Mose das Passa und die Besprengung des Blutes, damit der Zerstörer der Erstgeburt sie nicht antaste. Sie haben es aus Glauben gefeiert. Das Passa war ja so ein Zeichen dafür, eine Feier dafür, dass die Erstgeburt geschützt wurde und dass das Volk Israel nicht angetastet wurde. Wir brauchen Glauben dafür, in dieser Zeit auch das Volk Gottes mit Gottes Augen zu sehen und dem Volk Gottes zu dienen. Und das wünsche ich uns, nicht nur die Kämpfe zu durchstehen und standhaft zu sein, als sehe er den Unsichtbaren, sondern auch unsere geistlichen Dinge im Glauben zu absolvieren. Das betrifft vielleicht mehr die Brüder, aber natürlich auch die Schwestern. Lasst uns auch in unseren Gemeinden Glauben haben. Wir haben nicht alles in der Hand. Wir sind nicht die Gemeindebauer. Wir sind Mitarbeiter Gottes. Und wir sind für Teamarbeit geschaffen. Und dann dürfen wir im Glauben unserem Gott dienen. Und das ist ein großes Privileg. Das ist wirklich ein großes Privileg. Das Letzte möchte ich gerne als Anhang benutzen, Vers 29. Durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer. Hier wird Mose nicht direkt erwähnt, aber ich lerne daraus, dass in unserem Leben sich immer das persönliche Glaubensleben mit dem gemeinschaftlichen Leben verbindet. Es gibt keinen Solo-Christen, sondern nachdem wir unsere persönliche Glaubensbeziehung pflegen, kommt irgendwann der Moment, wo wir zusammen mit unseren Geschwistern durch das Rote Meer ziehen, wo wir Prüfungen zu bestehen haben, aber wo wir von Gott zusammengebracht werden. Und ich glaube, es gibt nichts Schöneres, als wenn eine Gemeinschaft von Christen zusammen ist, die sich in diesem Punkt einig sind, dass sie aus Glauben leben wollen. Ich habe gehört von Firmengründungen, christlichen Firmengründungen, wo wirklich, also eine Firma, da habe ich es mal genau gehört, das waren 10 Leute, sie haben angefangen, eine Firma zu gründen. Und sie haben gesagt, wir gründen unsere Firma auf den Knien. Und es bleibt dabei, solange wie ich hier Geschäftsführer bin, werden wir jeden Tag mit Gebet beginnen. Ich weiß nicht, ob das die Ursache dafür ist, dass die Firma heute fast 1000 Leute hat. Aber zumindest in der Anfangszeit, wo ich das miterleben durfte, war das für mich faszinierend, dass eine Gemeinschaft sich einfach mal einig ist, wenn wir was zusammentun. Wir tun es aus Glauben. Wir wollen wirklich aus Glauben unseren Job machen. Wenn sich Geschwister zusammentun, sie wollen irgendwo hingehen, sie wollen eine Arbeit zusammentun, das kann eine Kinderfreizeit sein, irgendwie ein Kinderfloß, Fischerboot. Wir sind zusammen, wir ziehen durchs Rote Meer, aber wir ziehen doch durch Glauben. Wir sind uns einig, ich kann es nicht reißen, der andere kann es auch nicht reißen. Aber wir sind zusammen und wir beten und wir sagen Gott, in unserer ganzen Armseligkeit, in unserem Elend kommen wir zu dir und wir vertrauen darauf, dass du hilfst. Und Gott möchte das. Gott gebraucht zerbrochene Gefäße. Gott liebt es, wirklich sich in Schwachheit zu offenbaren und seine Kraft mit unserer Kraftlosigkeit zu verbinden. Das liebt Gott. Und das wird deutlich in dem Vers 29, durch Glauben gingen sie durch das Rote Meer wie durch trockenes Land. Ich möchte gerne noch 2 Dinge sagen. Das eine ist eine Anwendung daraus und da kurz auf die Psalmen verweisen, wo das ganz deutlich wird. Ihr kennt die Stufenlieder und die Stufenlieder zeigen eigentlich die Entwicklung eines Christen. Und das Stufenlied, die ganzen Stufenlieder beginnen mit Psalm 120, da geht es um eine persönliche Erfahrung, die man so anwenden kann, dass derjenige sich bekehrt. Ja? Zu dem Herrn rief ich in meiner Bedrängnis und er hörte mich. Psalm 121 bekommt derjenige eine persönliche Beziehung zu Gott. Er hebt seine Augen auf zu den Bergen, woher seine Hilfe kommt. Aber er hebt seine Augen noch auf zu den Bergen. Und die dritte Erfahrung, die er macht, ist sofort im Psalm 122. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasst uns zum Haus des Herrn gehen. Das ist der normale Schritt. Du bekehrst dich, du fängst an, deine Augen nach oben aufzuheben und dann merkst du, du stehst nicht alleine da, sondern du bist in einer Gemeinschaft von Christen. Und der nächste Schritt ist Psalm 123, dass er die Berge austauscht mit dem Herrn. Ja? Dann hebt er seine Augen auf zu dem Herrn und nicht mehr zu den Bergen. Und das, finde ich, kommt sehr deutlich in Hebräer 11, Vers 29. Mose hat ein persönliches Glaubensleben, aber irgendwann teilt er sein persönliches Glaubensleben mit seinen Geschwistern. Und dann zieht er mit ihnen durchs Rote Meer und sie machen eine gemeinsame Arbeit. So möchte ich das gerne mal anwenden. Und das finde ich so erfrischend, wenn ich Freunde habe oder Geschwister habe und ich merke bei ihnen, sie haben ein Glaubensleben. Sie erzählen mir davon, von ihren Höhen, von ihren Tiefen und trotzdem ist die Marschrichtung irgendwie doch ganz deutlich. Noch 6 Worte. Habet Glauben. Erstens, dass Gott sein Wort erfüllen wird. Zweitens, habet Glauben, dass er bald wiederkommen wird. Drittens, habet Glauben, dass wenn ihr zuerst nach Gottes Reich trachtet, er sich um den Rest kümmert. Viertens, habet Glauben, dass Gott Dinge zu Ende bringt, die er begonnen hat. Habet Glauben, fünftens, dass Freuen, Beten und Danken unsere Hauptbeschäftigungen sind, denn sie sind sein Wille. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Mein Schlusswort, glaubt ihr nicht, dann bleibt ihr nicht.